RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer des Dimensions. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 27. Oktober 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nuno Nursia, Puji Astuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Presiden Joko Widodo erörterte Aufbau Jakartas mit dem Gouverneur und Vizegouverneur von Jakarta. Kala und Fukuda erörterten indonesisch-japanische bilaterale Beziehungen. Indonesien und Südkorea stärken die Zusammenarbeit in drei Industriesektoren. Indonesien wird Gastgeber des Asiatisch-Pazifischen Nahrungsforums werden. Indonesien wird das Asiatisch-Pazifische Nahrungsforum veranstalten. Temanggung proof Kaffee-Export nach Australien. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hofft, dass der Gouverneur von Jakarta Anies Baswedan und Vizegouverneur Sandiaga Uno die Fragen der Stadt Jakarta einschließlich der Überschwemmung und des Staus lösen könnten. Das sagte Joko Widodo am 26. Oktober im Präsidentenpalast Merdeka in Jakarta beim Treffen mit Anies Baswedan und Sandiaga Uno. Laut Presiden Joko Widodo hätten er Anies Baswedan und Sandiaga Uno den Bau der Massenschnelltransit MRT und die Vorbereitung für die Asiatischen Spiele 2018, die vor der Durchführung dieser Spiele erledigt werden soll, erörtert. Außerdem fokussierte sich Joko Widodo bei diesem Treffen auch auf das Bauprojekt von Light Rapid Transit, LRT. Joko Widodo zufolge werde das gute Verkehrssystem die Belastung des Staus in der Stadt Jakarta, die signifikante Verluste für die Nationalwirtschaft gebracht, vermindern.
Yang kedua LRT juga, ini dua ini adalah akan.
Zweitens ist LRT. Dies ist der Massentransport, der den Stau in Jakarta vermindern wird. Denn wir verlieren 28 Trillionen Rupiah pro Jahr durch den Stau in Jakarta. Die soll wirklich erledigt werden. Wenn es die Frage der Befreiung der Flächen gibt, soll bald gelöst werden, damit das Ziel pünktlich realisiert werden kann. Präsident Joko Widodo fuhr fort, dass der Gouverneur und der Vizegouverneur von Jakarta das Ellensviertel von Jakarta weiter bewältigen sollten. Laut Joko Widodo habe die Regierung die Provinzregierung Jakarta durch das Regionalbudget unterstützt, damit diese Provinzregierung di Raumgestaltung Jakarta, Schaffen Könne. Joko Widodo Fuhrfort, der Präsident habe eine Verantwortung für die Regierung durch Kontrolle und Bildung, um die Durchführung des Regionalaufbaus aufgrund des Ziels zu befestigen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla und der ehemalige japanische Ministerpräsident Yasuo Fukuda trafen sich bei einem Abendbankett, um vor der Feier des 60. Jahrestages der indonesisch-japanischen diplomatischen Beziehungen die bilateralen Beziehungen zu erörtern. Vizepräsident Yusuf Kalla sagte gestern in Jakarta, dass Fukuda der japanische Sondergesandte für Indonesien sei, der während seines Besuchs in Jakarta am 26. und 27. Oktober 2017 eine Wirtschaftsdelegation mit 20 Personen bringe. Außerdem wird Fukuda dann Sprecher bei einer Fachkonferenz über den Beitrag der ASEAN-Japan-Beziehungen werden. Die japanische Botschaft in Jakarta und die indonesische Wissenschaftsagentur LIPI arbeiten im Rahmen der Feier des 50. ASEAN-Jahrestages und im Rahmen des 40. Jahrestages der Fukuda-Doktrin zusammen, um am Freitag, den 27. Oktober, diese Fachkonferenz zu veranstalten. Die Fachkonferenz gehört auch zu einem von den Programmen, die im Rahmen der Feier des 60. Jahrestages der indonesisch-japanischen Beziehungen im Jahre 2018 veranstaltet werden. Der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto erklärte am Donnerstag in Jakarta vor der Presse, dass Indonesien und Südkorea die Verpflichtungen weiter zeigen, um die Zusammenarbeit im Industriesektor zu stärken. Die beiden Länder werden auch die Zusammenarbeit im Manufakturbereich wie im Stahlindustrie, Petrochemie und Maschinenbereich entwickeln. Das indonesische Industrieministerium und die südkoreanische Handelsindustrie- und Energieministerium haben deshalb die Schritte zur Erweiterung der Zusammenarbeit in diesen drei potenziellen Sektoren initiiert. Der Vertrag über die Erweiterung der Zusammenarbeit in diesen drei Sektoren wird während des Staatsbesuchs des südkoreanischen Präsidenten vom 8. bis 10. November 2017 in Indonesien von den Ministern beider Länder unterzeichnet werden. Minister Airlangga Hartarto erklärte weiter, dass das indonesische Industrieministerium auf den südkoreanischen Investor namens Lotte Chemical Titan Chile um die Investition im Wert von 3 bis 4 Milliarden US-Dollar demnächst zu verwirklichen und 2 Millionen Tonnen Rohbenzincracker pro Jahr herstellen zu können. Man braucht Rohbenzincracker, um Ethylen, Propylen und andere Nebenprodukte herzustellen. Die indonesische Regierung und EAT Foundation werden am 30. und 31. Oktober 2017 in Jakarta ein asiatisch-pazifisches Nahrungsforum veranstalten. Bei diesem Forum werden verschiedene Interessenvertreter im Gesundheits-, Umwelt- und Nahrungssystembereich sowie die Akademiker, Wissenschaftler, die Vertreter der Organisationen, die Politiker und Geschäftsmänner sich treffen. Bei diesem Forum werden Sie die Forschungen und die Erneuerungen im Nahrungssicherheitsbereich erörtern, sowie die Erfahrungen im Nahrungssicherheitsbereich austauschen. Die indonesische Gesundheitsministerin Nila Muluk erklärte gestern in Jakarta, es sei für die Vertreter und die Regierungen in der ganzen Welt sehr wichtig, um inmitten der Steigerung der Bevölkerungszahl in der Welt für die Nahrungsfragen nach den Lösungen zu suchen. Es ist das erste Forum in Asien-Pazifik und auch die erste Aktion der Vereinten Nationen im Nahrungsbereich im 10 Jahren Zeitraum von 2016 bis 2025. Der Kaffeekonzern Wali Limbung Kaffee in Temanggung Zentraljava bemüht sich darum, den Exportmarkt ins Ausland durch Überprüfung weiter zu entwickeln. Der Handelsmanager Purwogiri sagte kürzlich in Temanggung, dass der Kaffee-Export vornehmlich nach Australien etwas schwierig sei, da die Kaffeeindustrie einige Bedingungen erfüllen müssten. Zu Beginn habe der Konzern Kaffeepulver exportiert. Die Menge sei aber zu gering. Purwogiri fuhr fort, dass der Export dazu diene, die Absatzmöglichkeiten bei den Kaffeeliebhabern im Känguruland zu prüfen. Wali Limbung Kaffee aus Temanggung exportiere aber schon nach Deutschland, Katar, Taiwan, Korea und Singapur, erklärte Purwogiri weiter. Die indonesische Regierung wird am 30. und 31. Oktober dieses Jahres das Asiatisch-Pazifische Nahrungsforum veranstalten, an dem verschiedene Seiten teilnehmen. Sie werden die Nahrungsversorgung, Forschung und Innovation erörtern und Erfahrung austauschen. Die Gesundheitsministerin Nila Muluk sagte am 26. Oktober in Jakarta, dass die Machtinhaber und die Regierungen von verschiedenen Ländern die Lösung für die Bedrohung der Nahrungsversorgung durch die Steigerung der Zahl der Einwohner auf der Welt gemeinsam finden sollten. Dieses Forum wird von der indonesischen Regierung in Zusammenarbeit mit EAT Stiftung durchgeführt. Es ist das erste Forum im asiatisch-pazifischen Gebiet im 10-jährigen Zeitraum der Aktion der Vereinten Nationen für Nahrung, die vom 2016 bis 2025 dauern soll. An diesem Forum werden die Machtinhaber im Bereich der Gesundheit, Umwelt und des Nahrungssystem, die Akademiker, die Wissenschaftler, die Politiker und Unternehmer aus verschiedenen Ländern teilnehmen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.968,92 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.852,29 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.505 Rupiah. Unzimeter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 73%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Myanmar ist bereit, myanmarische Flüchtlinge wieder zu empfangen, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die internationale Gesellschaft hat eine gute Nachricht über die Lage der Rakhine-Bürger, die sie von ihrer Heimat entflohen haben, gehört. Verschiedene Nachrichtenagenturen und Medien in der ganzen Welt berichten, dass die myanmarische Regierung bereit sei, die Rohingya-Flüchtlinge wieder zu empfangen. Dieser Brief wurde von der Erklärung von der Regierung Bangladesch begonnen. Sie brachte zum Ausdruck, dass Myanmar den Strom der Flüchtlinge stoppen werde, um aus Myanmar nach Bangladesch herauszukommen und bereit sei, sie wieder zu empfangen. Diese Aussage wurde aufgrund der Vereinbarung beider Regierungen veröffentlicht, nachdem sie ein Gespräch in Naypyidaw, der Hauptstadt von Myanmar, am Dienstag dieser Woche geführt hatten. Obwohl eine Vereinbarung erreicht worden ist, gibt es aber noch keine Aussage, wann und wie dieser Prozess begonnen werden soll. Die myanmarische Regierung gibt aber einige Voraussetzungen, bevor der Rückkehrprozess der Flüchtlinge durchgeführt wird. Die myanmarische Autorität brachte zum Ausdruck, dass die Regierung noch die Klärung und die Identifikation der Flüchtlinge durchführe. Dem Sein zufolge mochte die myanmarische Regierung eine Garantie erhalten, dass von Hunderten der Rohingya-Flüchtlinge, die nach Rakhine zurückkehren können, keine Anhänger der Befreiungsgruppe seien, denn die Gruppe hat die Gewalt gemacht.
Für Bangladesch ist das Bemühen zum Stopp der Rohingya Flüchtlingen nach Bangladesch und zu ihren Zurückentsendung nach Myanmar sehr dringend. Bangladesch als ein der ärmsten Länder in Asien hat große Belastung getragen, nachdem die Rohingya Flüchtlinge aus Myanmar das Land überschwommen haben. Obwohl andere Länder die Hilfe für die Rohingya Flüchtlinge gewährt haben, um den Mangel an Nahrung zu überwinden, hat aber Bangladesch noch Schwierigkeiten, um die Belastung der Flüchtlinge zu tragen. Jedoch soll die Vereinbarung zum Stopp der Flüchtlingsstrom aus Myanmar und zur Zurückentsendung der Rohingya-Bürger in ihre Heimat bald realisiert werden. Die Länder, einschließlich Indonesien, die die Rücksicht auf die Rohingya-Flüchtlinge nehmen, sollen fördern, damit der Prozess dafür bald durchgeführt wird. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir die historischen Ereignisse, die am 27. Oktober passierten, wie folgt. Wir beginnen mit dem 2. Indonesian Volkskongress, der am 27. Oktober 1928 begann. Der erste Indonesia Jugend Kongress fand vom 30. April bis 2. Mai 1926 in Batavia statt. Batavia war der frühere Name von Jakarta. Der erste Indonesische Jugendkongress wurde von Muhammad Tabrani geleitet. Das erste Jugendkongress Indonesiens betonte, wie wichtig die Einheit und die Einigkeit der indonesischen jungen Leute war. Die indonesischen jungen Leute betonten auch, dass die Einigkeit und die Einheit ein Mittel war, um die indonesische Unabhängigkeit zu erreichen. Der 2. Indonesische Jugendkongress wurde am 27. und 28. Oktober 1928 durchgeführt und von Sugondo Joyo Puspito aus der Indonesischen Studentenverbindung geleitet. Der 2. Jugendkongress Indonesiens brachte eine wichtige Entscheidung hervor, die Jugend-Eid oder Sumpah Pemuda auf Indonesisch hieß. Außerdem setzte man das Lied Indonesia Raya, das von Wage Rudolf Supratman komponiert wurde, als Indonesische Nationalhymne fest. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Ereignis. Es ist die Gründung der Elektrizitäts- und Gasdienstleistung. Später setzte man den 27. Oktober als den Nationalen Elektrizitätstag fest. Die Geschichte der Elektrizitätswerke in Indonesien begann am Ende des 19. Jahrhunderts bzw. in der Zeit der holländischen Kolonialherrschaft, als die holländischen Firmen wie die Zucker- und Teefabriken die Kraftwerke in Indonesien bauten, um ihren Bedarf an Elektrizität zu decken. Einige bezirken sogar ihre eigenen Elektrizitätsgesellschaften. Nachdem die holländische Kolonialherrschaft in dem Zweiten Weltkrieg dem japanischen Militär sich ergab, kolonialisierte dan Japan Indonesien. Digas und Elektrizitätsgesellschaften wurden dann von Japan übergenommen. Alle Angestellten in den Elektrizitätsgesellschaften wurden mit den Japanern ersetzt. Nach der Proklamierung der Indonesien und Amerikait am 17. August 1945 hatten die Indonesian jungen Leute und Arbeiter der Gas- und Elektrizitätsgesellschaften, die Gas- und Elektrizitätsgesellschaften zu übernehmen. Im September 1945 kam eine Delegation von Arbeitern und Angestellten der Gas- und Elektrizitätsgesellschaften zu dem Leiter des Indonesian National Committees, M. Kasman Singo Dimenjo, und berichtete das Ergebnis ihres Kampfes. Die Delegation der Arbeiter und der Angestellter der Gas- und Elektrizitätsgesellschaften und die Führung des Indonesian National Committees kommen dann zu dem Präsidenten Soekarno, die Indonesian Regierung die Gas- und Elektrizitätsgesellschaften zu übergeben. Dem Beschluss der Indonesian Regierung Nummer 1 vom 1945 nach Hude dan die Gas- und Elektrizitätsdienstleistung am 27. Oktober 1945 gegründet. Später wurde der 27. Oktober als den Nationalen Elektrizitätstag gefeiert. General Muhammad Ayub Khan verhängt den Belagerungszustand über Pakistan und errichtet eine Militärdiktatur. Im zweiten Kabinett von Muhammad Ali Bugra wurde er 1954 Verteidigungsminister. Als er dem ersten Präsidenten des jungen Pakistan, Iskandar Mirza nicht gelang, stabile politische Verhältnisse herzustellen und er am 7. Oktober 1958 das Kriegsrecht ausrief, machte er Ayub Khan zum Kriegsrechtsadministrator. Nachdem er so die Kontrolle über die pakistanische Armee hatte, setzte Ayub in einem unblutigen Staatsreich am 27. Oktober 1951 Präsident Mirza ab. Drei Generäle nahmen Mirza mitten in der Nacht fest und schickten ihn nach England ins Exil. Dies wurde zunächst in Pakistan sehr begrüßt, da das Land seit seiner Gründung 1947 stark unter den instabilen politischen Verhältnissen gelitten hatte. Es hieß, Mirza hätte versucht, Ayub und andere Generale festnehmen zu lassen, was diesen zum Handeln zwang. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt mit dem Thema Das Parlament ratifiziert Perpu über nichtstaatliche Organisation als Gesetz. Die Plenarsitzung des indonesischen Parlaments hat schließlich am 24. Oktober den Gesetzentwurf über die Benennung der Regierungsverordnung im Rechtswesen Perpu Nummer 2 von 2017 über nichtstaatliche Organisation als Gesetz ratifiziert. Diese Ratifizierung wurde über den Abstimmungsmechanismus realisiert, weil man vorher keinen Konsens erreichen konnte. Der Vizevorsitzende des indonesischen Parlaments, Fadlizon, der die Sitzung leitete, sagte, dass 314 von 445 Parlamentsabgeordneten diserati Vichirum zu gestimmt hätten. Im Zufolge gebe es zurzeit in Indonesien mehr als 300.000 nichtstaatliche Organisationen, die sich in verschiedenen Bereichen national und regional beschäftigten. Die Regierung habe aber einige von diesen nichtstaatlichen Organisationen, die ihre Aktivitäten gegen das Grundgesetz 1945 seien, entdeckt. Dadurch könnten sie die Existenz der Nation bedrohen und Konflikte bei den Gesellschaften hervorrufen. Durch dieses Phänomen bewährte die Regierung, dass das Gesetz Nummer 17 von 2013 über nichtstaatliche Organisation die Verbreitung der Ideologie gegen die Staatsideologie Pancasila und das Grundgesetz 1945 nicht mehr aufnehmen könne, erklärte Fadrizon weiter. Dadurch habe die Regierung am 24. Oktober Perpu Nummer 2 von 2017 über nichtstaatliche Organisation veröffentlicht. Der Innenminister Cahyo Kumolo, der Präsident Joko Widodo vertrat, widersprach, dass die ratifizierte Perpu die Freiheit zur Vereinigung und zur Gründung der Organisation beschränken werde.
Pemerintah punya keyakinan bahwa antara pemerintah dan yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai komitmen yang sama menjaga ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Die Regierung ist davon überzeugt, dass die Regierung und das Parlament eine gleiche Verpflichtung haben, um die Staatsideologie Pancasila zu verteidigen. Die Staatsideologie Indonesiens muss immer Pancasila sein. Unsere Demokratie ist die Pancasila-Demokratie mit der Staatsideologie Pancasila und dem Grundgesetz 1945. Pancasila ist kein Schlagzeug für andere Aktivitäten, die gegen die Aktivitäten, die von der Verfassung geschützt werden, indem jeder Staatsbürger das Recht hat, um zu vereinigen, eine politische Partei und eine Nichtregierungsorganisation zu gründen. Wir haben natürlich die gleiche Verpflichtung aufgrund der Staatsideologie Pancasila. Cahyo Kumolo fuhr fort, er respektiere die harte Arbeit des Parlaments und der Massenmedia, sodass Perpu Nummer 2 von 2017 über nichtstaatliche Organisation ratifiziert worden sei. Andererseits äußerte auch der Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit, Wiranto, den gleichen Respekt dafür. Laut Wiranto solle die indonesische Nation die Staatsideologie Pancasila gemeinsam verteidigen. Denn diese Ideologie sei die kollektive Übereinstimmung der Nation seit der Vergangenheit. Man bemühe sich mehrmals, die Staatsideologie Pancasila zu untergraben. Dies habe nationale Probleme hervorgerufen. Nichtstaatliche Organisationen, die Freiheit zur Durchführung ihrer Aktivitäten bekommen, sollten diese Freiheit zum Kämpfen gegen die Staatsideologie nicht nutzen, erklärte Wiranto weiter. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Sima Indonesian Sesli Willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die deutsche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. This is my way dan we inen di tradition wiwitan for stellen. Außer of der Gutswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Bicara di meisten Einwohner von Indonesien sind als Bauern tätig. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn die verschiedenen indonesischen Gesellschaften viele Rituale oder kulturelle Traditionen haben, die eine enge Verbindung mit der Landwirtschaft haben. Beispielsweise betreibt die Bevölkerung von Yogyakarta die Tradition Wiwitan vor der Ernte. Diese ist die Realisierung des Dankes an die Erde, die eine Verwandte genannt Sedulur Sikap, wo die Javaner ist und an Dewi Sri, der Reisgöttin. Wo die Javaner ist die Erde, eine Verwandte, die respektiert werden und für das Leben erhalten werden soll. In der javanischen Tradition ist das Konzept des Rituals eine Aufforderung an Sedulur Sikap, der Verwandten eine gute Ernte zu bringen. Die Menschen müssen aber während ihrer Arbeit Sedulur Sikap etwas geben und sie akzeptieren. Wenn sich der Respekt für die Erde vermindert, wird sie Katastrophen oder Plagen in der javanischen Sprache Pagebluk bringen. Pagebluk ist die Bezeichnung für schlechte Ernte, Trockenheit und unsicheres Wetter. Die Ausübung des Wiwitan Rituals dient als Dankzeremonie auch als Mittel der sozialen Interaktion zwischen den Landwirten und soll die Beziehung zwischen den Landwirten als Besitzer der Fläche zu der Natur intensivieren. Javanisch kommt das Wiwitan aus dem Wort Wiwit und heißt beginnen. In der Tradition beginnt man Reis zu schneiden, bevor die Ernte durchgeführt wird. Wiwitan beginnt mit einem Umzug der Bevölkerung, die verschiedene traditionelle Spezialitäten wie Knuspriges Gebäck, Krupuk, mit Kokosnuss gekochten Reis, Nasi Gurih, Gemüse, Tofu, Tempeh und Eier mitbringt. Sie gehen ins Reisfeld, um die Wiwitan-Tradition auszuüben. Dabei führt uns betet ein Traditionleiter. Bevor man den Reis schneidet, gießt der Traditionleiter Wasser mit Weihrauch aus und verstreut Rosen. Danach schneidet man den Reis mit einem Reisentermesser, dem Aniani. Der geteilte Reis wird dann in einem Tuch, dem sogenannten Jare, aufbewahrt. Nachdem man den Reis geschnitten hat, verteilen die Landwirte die vorbereiteten Spezialitäten an die Bevölkerung im Umkreis des Reisfeldes. Jeder Bürger darf an der Wiwitan-Tradition teilnehmen und die vorbereiteten Spezialitäten mit Essen. Nach dem gemeinsamen Essen gehen die Landwirte nach Hause, nehmen aber den Reis mit und legen ihn in dem Jarretuch vor die Tür. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Die Tradition Wiwitan. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Die Sundas, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über The Ozone und außer auf der kurzwelle Currency unserer Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, eines der Hindernisse der Landwirte von landwirtschaftlicher Produkte, Gemüse und Obst wie Chili, Tomaten, Karotten und so weiter, ist der rasche Zerfall ihrer Ernten, zum Beispiel Chili dauert nur wenige Tage, damit die Landwirte oder Händler große Verluste erleiden. Wenn ihre Ware wegen des schnellen Verfalls nicht schnell ausläuft. Es kann auch allen anderen Arten von landwirtschaftlichen Produkten passieren. Es benötigt also eine Ausrüstung oder Speichertechnologie, um das Produkt frisch zu halten und die Qualität wird relativ lange bis zum Verbraucher aufrechten halten. Das Zentrum für Plasmaforschung, Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik di Universität Diponegoro in Zusammenarbeit mit PT Dipo Technologie hat Forschungen und Forschungsarbeiten durchgeführt. Sie schufen schließlich den Ozongenerator für die Lagerung landwirtschaftlicher Produkte namens The Ozone. Der Leiter der Abteilung Plasma Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik FSM Undip erklärte, dass The Ozone mit einem Ozonwas- und Entwässerungssystem arbeitet. Dieses System verwendet das Wasser von Ozon und die Trocknung mit Ozonluft, Zersetzungsquellen wie Bakterien, Schimmel und Pestizide zu eliminieren. Die Zersetzungsquelle ist ein Mikroorganismus, der von dem Baum des Produkts bis zur Ernte getragen wird. Der Verlust der zerfallenden Mikroorganismen aus dem Produkt führt zu einer längeren Lagerung des Produkts im Kühllager. Ein weiterer Sache des Wachschen mit dem Wasser von Ozon ist die Pestizide, die an den heißen Produkten angebracht sind, zu reduzieren oder sogar zu eliminieren. Nach der Entfernung von Zersetzungsquellen können die landwirtschaftlichen Produkte länger gelagert werden, obwohl sie im Zimmer oder Kühlschrank platziert werden. Nur sorgte auch die Verwendung von gesundheitsverträglichen Ozontechnologiesystemen ist sicher für Gesundheit, weil es getestet wird und gut für Obst und Gemüse wie Chili, Tomaten und Zwiebeln. Und es erlaubt der Reis und andere zu speisen, so es nützlicher ist. Ozone ist ein Ozongenerator, der aus 6 Reaktoren besteht und kann die Ozon von 300 bis 500 Gramm pro Stunde erzeugen. Dieses Werkzeug ist auch mit einem Ozonbehälter mit einer Kapazität von 800 Litern ausgestattet. Die Produkte, die aus der Ozon stammen, sind Produkte, die entsprechend behandelt wurden. Das Testen dieses Systems erfolgt auf Chili, des Hortikultura-Produkte. Die Testergebnisse zeigen, dass Chili für eine lange Zeit oder mehr als 3 Monate aufrechterhalten werden kann. Der chemische Gehalt, die physikalischen Eigenschaften und der Grad der Zersetzung und die organoleptische Wirkung verbleiben noch im SNI-Standard oder Indonesian National Standard. Es gibt einige Früchte oder Gemüse, die nicht mit Wasser von Ozon gewachsen werden müssen und genug Ozonluft bekommen, unter anderem Salat, Zwiebeln und so weiter. Der Benutzer dieses nur nichts bezahlen müsse, außer Elektrizität, weil Ozon, das eine wichtige Rolle in der Speiserung hat, wird direkt von der natürlichen Umgebung unter Verwendung des Generators erhalten wird. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus Papua. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Apuse. Gute Unterhaltung.
Flinson, Bonnie Neiman, Bucky.
Liebe Musikfreunde, das war das Lied mit dem Titel Abuse, das von Vika gesungen wird. Das Lied hat einen fröhlichen Ton. Es geht um einen Abschied. In den Lyriken dieses Lieds steht der Satz Abuse kokondau, yarabe sorendoreri. Das bedeutet, wie folgt, ich verabschiede mich von Großvater, Großmutter. Ich möchte in ein Land namens Doreri gehen. Doreri ist ein See in Papua, der früher in Papua bekannt war. Der war auch als der Eingang nach Manokwari, West-Papua. Das Endteil des Lieds Abuse ist die Antwort von dem Großvater und der Großmutter. Der Großvater und die Großmutter geben ihrem Enkelkind ihren Segen, ein besseres Leben in anderer Stadt zu erreichen. Das Arrangement dieses Lied wurde von den Fußballliebhabern in verschiedenen Versionen adoptiert. Außer das Lied Abuse gibt es noch ein Lied aus Papua, das den Titel Yamko Rambe Yamko hat. Dieses Lied klingt nicht so froh wie der Ton des Lieds Yamko Rambe Yamko. Es erzählt über Traurigkeit wegen des Kriegs. Die Lyrik in diesem Lied ist Honke 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 Riru Honke Jumbe Jumbe Riru. Das bedeutet, die Helden sind bereit, sich zu opfern, um das Heimatland zu verteidigen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Yamko Rambe Yamko, das von Martin Mailoa gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Thank you.
Liebe Musikfreunde, Sie hören nach unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen die Volkslieder aus Papua vorstellen. Das folgende Volkslied hat den Titel Sajuju. Dieses Lied hat auch den fröhlichen Rhythmen. Die Lyrik in diesem Lied ist nicht traurig. Es erzählt über ein Mädchen in einem Dorf, das von ihren Eltern lebt. Dieses Mädchen ist hübsch, in dessen vielen Männer sich verlieben. Das Lied Sajuju spielt man immer als Begleitungsmusik bei der Morgengymnastik. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Musik Regenbogen, in dem wir Ihnen die Volkslieder aus Papua vorstellen. Zum Schluss hören Sie das Lied Sajuju, das von Martin Mailola gesungen wird. Auf Wiederhören. Thank you.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.